ARD Sounds. Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Es ist herrliches Wetter in Berlin und Brandenburg und in ganz Europa. Viele Menschen freuen sich über die sommerlichen Temperaturen, doch das ist nicht die ganze Wahrheit.
Extreme Hitze ist eine Belastung für den einzelnen Menschen, aber auch für Volkswirtschaften. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des Kreditversicherers Allianz Trade. Deutschland könnten wegen Hitze in den kommenden 4 Jahren hohe wirtschaftliche Verluste drohen. Kosten bis zu 113 Milliarden Euro.
Ja, hier können Sie die Klimajournalistin Ann-Kathrin Büsker in einem Kommentar über Hitzewellen im Deutschlandfunk hören. Wir schauen heute darauf, wie eine gute Hitzeberichterstattung aussehen kann. Sehr warme bis heiße Temperaturen erlebt Europa bereits im Mai, so auch in Frankreich, und die Tagesschau berichtet.
Eine frühe Hitzewelle sorgt in einigen Teilen Europas für Rekordtemperaturen und erste Todesfälle. In Frankreich war gestern der heißeste Tag im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Die hohen Temperaturen sollen noch mindestens bis Ende der Woche anhalten.
Und für die Berichterstattung gibt es auch gleich eine Klatsche von Bild-Politikredakteur Sebastian Geisler beim Nachrichtensender Welt.
Für ARD und ZDF ist das natürlich gleich wieder Hitzewelle und Klima und alles gefährlich und so weiter. Und die haben berichtet insbesondere über eine angebliche Hitzewelle in Frankreich. Da ist tatsächlich etwas wärmer noch als bei uns, aber jetzt auch nicht so, dass ich das für besonders problematisch halten würde.
Dass die Temperaturen tatsächlich ungewöhnlich warm sind, lässt sich nicht bestreiten. Trotzdem stellt sich die Frage, wie eine Hitzeberichterstattung aussehen kann, die aufklärt, schützt, aber die Menschen auch nicht ängstigt vor den Folgen des Klimawandels. Darüber spreche ich jetzt mit Ann-Kathrin Büsker, Klimajournalistin beim Deutschlandradio. Hallo Frau Büsker.
Moin.
Welche Informationen transportiert denn eine gute Klimaberichterstattung idealerweise?
Also eine gute Berichterstattung über Extremtemperaturen sollte zumindest schon mal nicht das eigene Erleben in den Mittelpunkt stellen, so wie es der Kollege von Bild getan hat, sondern sollte sich auf Fakten fokussieren, das heißt sachlich Temperaturen vermelden, die ja von offiziellen Instituten entsprechend auch durchgegeben werden. Da sollte nicht spekuliert werden und eben nicht der eigene Standpunkt so eingebracht werden. Gute Berichterstattung über Hitze sollte aber auch nicht bevormunden, das heißt den Leuten nicht sagen, wie sie damit umgehen sollen. Sollte gleichzeitig aber auch Risiken benennen, die sich aus Hitze ergeben. Denn Hitze kann ja nun mal ein Problem sein für ältere Menschen, für Menschen mit Vorerkrankungen oder auch für Kinder. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass gute Berichterstattung Zusammenhänge zeigt. Also warum ist es jetzt heiß? In welchem Zusammenhang steht das unter Umständen auch mit der Erderwärmung? Warum ist diese Hitze vor Ort problematisch? Zum Beispiel, weil der Städtebau gar nicht drauf eingestellt ist. Ja, und mit welchen Lösungen könnte man mit dieser Hitze eben auch umgehen?
Wenn Sie sich umschauen, was es zu Hitzeberichterstattung in den Medien gibt, wie bewerten Sie das? Wie zufrieden sind Sie vielleicht auch damit, was Sie dort sehen und hören?
Also ich finde, das ist allgemein sehr schwer zu sagen, weil wir haben jetzt ja eingangs direkt 2 sehr unterschiedliche Beispiele gehört. Zum einen die Tagesschau, die durchaus sehr sachlich die Situation in Frankreich dargestellt hat, auf Rekordwerte hingewiesen hat. Und das halte ich eigentlich für einen sehr guten Umgang. Ich muss allerdings kritisieren, dass bei diversen Berichten über die Hitzewelle jetzt mit Blick auf Frankreich und Großbritannien der Zusammenhang mit der Erderwärmung eben nicht richtig hergestellt wurde. Also, dass die Erderwärmung eben dazu führen kann, dass wir Extremwetterereignisse häufiger sehen. Ist immer ein bisschen schwierig, das individuelle Ereignis auf die Erderwärmung zurückzuführen. Aber zumindest den Zusammenhang sollte man in irgendeiner Form darstellen. Aber wenn ich dann das höre, was bei Bild läuft, das ist ja, naja, das hat mit Fakten herzlich wenig zu tun, sondern das stellt eben das eigene Erleben in den Mittelpunkt. Das fokussiert auf einen Gegner, den man im politischen Spektrum ausmacht, nämlich ja, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der da wieder eine Panik draus mache. Und ich glaube, das ist kein solider Umgang damit.
Ich habe vor wenigen Tagen bei Instagram eine Kachel von Quarks gesehen, die gezeigt hat, wie dramatisch sich unsere Welt in den kommenden Jahrzehnten verändern wird und was das auch dann wiederum für das Leben der Menschen, sprich auch unserer Kinder vor allen Dingen eben bedeuten wird, vielleicht am Ende des Jahrhunderts oder darüber hinaus. Viele Menschen haben darunter kommentiert, auch kommentiert, dass sie Ängste haben und dass diese Ängste auch durch so eine Art von Berichterstattung weiter geschürt werden würden. Wie geht man damit um?
Na, da müssen wir, glaube ich, unterscheiden zwischen der Berichterstattung über das, was ist, und der Berichterstattung über das, was kommen könnte. Also wir sind eingestiegen mit Berichterstattung über das, was ist. Also das Wetter verändert sich auf Basis auch eines veränderten Klimas, und damit sind wir mit gestiegenen Temperaturen oder auch mit Starkregenereignissen Ereignissen konfrontiert. Darüber wird berichtet. Dann gucken wir auf das, was in der Zukunft passieren könnte. Und da kommen wir dann natürlich auch in Bereiche, wo wir uns nicht ganz sicher sein können, wo die Wissenschaft auch mit verschiedenen Szenarien arbeitet über das, was in Zukunft passieren könnte. Und da finde ich es schon wichtig, dass man auch da sachlich bleibt und versucht, nicht vom Äußersten auszugehen. Also nicht nur den Worst Case zu zeigen, sondern auch die Spannbreite an Möglichkeiten, die vor uns liegt. Bedauerlicherweise ist die Spannbreite an Möglichkeiten, die vor uns liegt, eben ja nicht mehr allzu rosig, sondern wir sind schon jetzt dabei, die 1,5 Grad zu knacken mit all den Folgen, die das eben für unser Leben haben wird. Und ich glaube, davor dürfen wir Medien ja auch nicht weglaufen, das sehr klar zu benennen, dass das in Zukunft nicht sehr rosig wird. Gleichzeitig muss man aber auch da, finde ich, immer wieder den Handlungsspielraum aufzeigen, den wir ja noch haben. Es kommt manchmal dann auch etwas kurz, weil noch können wir ja die Erderwärmung auf ein Maß begrenzen, das zumindest handelbarer wird als das, was passiert, wenn wir weiterhin ungebremst fossile Energien nutzen.
Trotzdem macht natürlich die Entwicklung vielen Menschen Angst. Was halten Sie in dem Zusammenhang auch von Triggerwarnungen vor solchen Berichten, wie man sie beispielsweise eben auch von Berichterstattungen über Suizid oder Gewaltdarstellungen kennt?
Ja, das ist ein zweischneidiges Schwert, weil Triggerwarnungen ja auch schon zu einer gewissen Reaktanz führen können, dass Menschen sich bevormundet fühlen, so im Sinne von, oh, jetzt wollen die Medien mir nicht mal mehr dieses Thema zutrauen oder hängen es vielleicht sogar höher, als es tatsächlich ist. Also dieses Gefühl von Bevormundung ist einfach etwas, mit dem wir im Bereich der Klimaberichterstattung umgehen müssen. Vorwegstellen finde ich daher durchaus immer ein bisschen problematisch, aber ich halte es schon für sinnvoll, zu thematisieren immer wieder, dass eben diese Art von Gefühlen entstehen kann, weil damit sind Menschen nicht alleine. Das ist tatsächlich etwas, was es vielen Menschen so geht, auch denjenigen, die sich aktiv im Klimaschutz engagieren. Und das zu thematisieren ist, glaube ich, schon richtig. Und eine Möglichkeit, damit umzugehen, aktiv auch in der Berichterstattung, ist eben auch zu zeigen, dass es nicht nur ein Problem gibt, sondern dass es auch Lösungen gibt. Wenn wir nochmal auf die Hitze gucken, dass es hohe Temperaturen gibt, dass es ein Problem für Menschengruppen sein kann, aber dass wir als Menschen damit natürlich auch umgehen können im Rahmen von Klimaanpassung, in einem bestimmten Rahmen, wir können uns auch nicht an alles anpassen, aber dass man zum Beispiel Städte lebenswerter machen kann durch Entsiegelung, durch Schatten oder durch sowas wie Klimaanlagen. Auch das kann man ja thematisieren und damit auch eine Art Selbstwirksamkeitsmöglichkeit für Menschen aufzeigen.
Ann-Kathrin Büsker, Klimajournalistin beim Deutschlandradio über Hitzeberichterstattung in Zeiten des Klimawandels. Vielen Dank.
Gerne.
Kein Kontakt zu Smartphones und Tablets für Kinder unter 3 Jahren. Das forderte Bundesfamilienministerin Karin Prien vor wenigen Tagen. Um das zu erreichen, will die CDU-Politikerin auch über gesetzliche Regelungen nachdenken. Thorsten Krause ist Projektleiter Kinderschutz und Kinderrechte in der digitalen Welt bei der Stiftung Digitale Chancen. Und mit ihm spreche ich jetzt darüber, wie schlimm Bildschirme wirklich für Kinder sind und ob ein Verbot, wie es ähnlich für Social Media bei Jugendlichen diskutiert wird, zielführend ist. Hallo Herr Krause.
Hallo Frau Sickert.
Ich habe es eben schon gesagt, Karin Prien möchte, dass Kinder unter 3 Jahren im Idealfall überhaupt keinen Kontakt mehr zu Medien, vor allen Dingen Bildschirmmedien, haben. Ist das aus Sicht des Kinderschutzes eine sinnvolle Forderung oder eher ein politisches Signal?
Ich würde es zunächst erstmal als ein politisches Signal verstehen, dass Frau Familienministerin Prien an die Gesellschaft sendet und insbesondere natürlich an die Eltern, aber auch an alle Verantwortungstragende. Und dieses Signal fußt ja auch auf relevanten Beobachtungen. Und die Feststellungen, die Frau Prien trifft, sind ja auch nicht ohne Gewicht. Wir wissen, dass heute im Grunde alle Kinder, auch alle Kleinkinder in Deutschland in Haushalten aufwachsen, die über Zugang zum Internet, zur digitalen Umgebung verfügen und dass entsprechend auch die Endgeräte vorhanden sind. Und insbesondere interessant ist, dass die Erziehungsberechtigten angeben, dass jedes zweite Kind im Alter von 2 oder 3 Jahren auch persönlich über diese Geräte verfügen kann. Also unbegleitet, selbstständig Sprachassistenten, Tablets, smarte Fernsehgeräte und dergleichen nutzen kann. Und das ist natürlich schon etwas, wo wir hinschauen müssen. und wo wir drauf achten müssen. Gleichwohl ist es aber auch nicht so, dass Kinder auch in dem Alter nur digital unterwegs sein. Das Spielen, das analoge Spielen, egal ob im Kinderzimmer oder draußen auf dem Spielplatz in der Natur, ist in der Beliebtheit so weit oben nah. Also im Grunde alle Kinder sind täglich oder regelmäßig in der Woche im analogen Spiel beschäftigt, während nur jedes fünfte Kind 19% mit digitalen Spielen befasst ist.
Wenn wir über Bildschirmzeit sprechen, ist wirklich die Dauer das entscheidende Problem oder müssten wir viel stärker über Inhalte, Nutzungssituationen und eben auch die Begleitung durch die Eltern sprechen?
Ich glaube schon, dass das Zweite das Zentrale ist, insbesondere jetzt bei den so jungen Kindern, dass das Ob und das Wie der Nutzung ganz entscheidend ist und dass Eltern der Schlüssel dafür sind. Das sind in der Regel ja nicht die Kinder, nicht wenn wir bei so sehr kleinen Kindern sind, die von sich aus auf diese Ideen kommen, diese Geräte zu nutzen, sondern die in der Erziehung oder im Vorleben, im täglichen Miteinander dazu animiert, motiviert und in so eine Richtung ja auch erzogen werden. Und deswegen sind die Eltern der entscheidende Schlüssel. Die Eltern haben abzuwägen, ob das, was sie mit den Kindern tun möchten, ob sie sich Bilderbücher anschauen, ob sie sich etwas Bewegtbilder auch anschauen wollen, ob sie etwas hören möchten, ob sie malen möchten, puzzeln, was auch immer, ob sie das digital oder analog tun möchten. Beides ist natürlich möglich. Aber die Entscheidung treffen zunächst ja die Eltern. Und ich würde immer dahingehend plädieren, dass das Digitale eine sinnvolle Ergänzung sein sollte zu dem analogen Erleben, aber kein Ersatz des persönlichen Austausches, der direkten Interaktion. Und insofern ist es schon eine Frage der Nutzung und auch der Begleitung. Aber ich würde auch sagen, dass diese Forderung, gar keinen Zugang zu digitalen Endgeräten für unter Dreijährige, eine sehr restriktive Vorstellung ist, die mit unserem täglichen Erleben, glaube ich, sehr schwer übereinzubringen ist.
Dahinter steckt ja eine große Sorge, weil die Forschung eben auch zeigt, es kann zu Sprachverzögerungen kommen, es kann zu Entwicklungsproblemen kommen, wenn also Kinder übermäßig Medien konsumieren. Aber wie eindeutig ist denn da die wissenschaftliche Evidenz tatsächlich und welche Zusammenhänge gerade mit ganz kleinen Kindern gelten heute als gesichert?
Also wir sehen das, wie Sie das beschreiben, in der Forschung schon, dass es diese Zusammenhänge gibt, dass wir Entwicklungsverzögerungen haben, dass wir Probleme auch in der Sprachentwicklung haben. Wobei ich aber nicht davon ausgehen würde in erster Linie, dass diese mit dem Medium direkt verbunden sind, sondern mit der Passivität, die sich damit verbindet. Ich lerne natürlich sprechen, indem ich Sprache anwende, indem ich ein Gegenüber habe, indem ich aktiv miteinander kommuniziere. Dabei spielt natürlich auch Mimik und Gestik eine Rolle, um bestimmte Settings, bestimmte Wörter in verschiedenen Kontexten auch entsprechend interpretieren zu können, um einen sinnvollen Austausch zu haben. Und ich brauche eben diese soziale Interaktion. Und darin steckt ja auch das Wort der Aktivität, der Aktion. Und das ist, glaube ich, der Schlüssel. Ich muss ins Tun kommen, ich muss ausprobieren, ich muss angereizt werden, ich muss gefördert werden. Und das ist bei der Motorik, bei anderen Entwicklungsstufen natürlich genauso, dass ich das dass ich springen, greifen, laufen, balancieren, das lerne ich natürlich nicht, indem ich vor einem Gerät sitze und mich passiv verhalte und mich nicht bewege. Insofern gibt es da einen Konnex, dass es sozusagen zu Sprachverzögerungen und Entwicklungsproblemen kommen kann. Man kann sie aber nicht direkt dem Medium zuschreiben, sondern eher der Passivität, die sich damit verbindet.
Mhm. Eine letzte Frage noch. Wenn Sie eine Maßnahme priorisieren müssten, brauchen wir strengere Regeln und Verbote oder vielmehr bessere Unterstützung und Medienbildung für Familien schon ab der frühen Kindheit?
Ich bin da eher auf der Position, dass wir eine stärkere Aufklärung, eine stärkere Informationsvermittlung bedürfen. Einerseits gehe ich immer davon aus, dass kein Elternteil etwas unternimmt, um dem eigenen Kind zu schaden. Ich glaube, dass da ganz viele Prozesse unterbewusst uninformiert laufen und dass wir über einen Zugang, dass wir das Bewusstsein dafür schaffen, welche Effekte das haben kann, deutlich zielführender sein wird. Andererseits haben wir bei der Verbotsdebatte, glaube ich, auch juristische Hürden, die man sich zumindest stellen müsste. Das Elternrecht ist verfassungsrechtlich sehr stark eingebunden und gesichert. Die Eltern haben die Prämisse, ihre Kinder zu erziehen. Und der Staat hat es da hat da Schwierigkeiten, da dann auch hineingehen zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass Frau Prien möglicherweise auf die elterliche Fürsorge abzielt. Und da ist es natürlich schon so, dass Eltern Schäden von ihren Kindern abwenden müssen. Und diesen Konnex könnte man hier herstellen. Aber wie gesagt, ich bin da eher ein, würde eher den Weg bestreiten und für zielführend erachten, über Informationen, über Aufklärung, über eine Bewusstseinsschaffung zu agieren.
Thorsten Krause von der Stiftung Digitale Chancen über ein mögliches gesetzliches Medienverbot für Kinder unter 3 Jahren.
Radio 1 Medienmagazin mit Theresa Sickert.
Ja, schön, dass Sie bei mir hier bei Radio 1 gelandet sind. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, Ihren Lieblingsradiosender gäbe es nicht mehr. Stattdessen läuft ein neues Programm mit neuen Moderatorinnen und Moderatoren, neuem Sound und größerem Sendegebiet. Genau das gab es gerade in einem anderen Teil Deutschlands. HR, SR und SWR haben ihre Jugendwellen zusammengeschmissen und senden jetzt ein neues gemeinsames Programm.
Oh, sorry.
Wir bauen hier übrigens nicht nur das Studio um.
Nee.
Auch uns bauen wir um.
Das klang jetzt deutlich spiritueller als eigentlich geplant.
Wo kommen denn eigentlich die neuen Jingles hin?
Du sei bloß vorsichtig, die sind extra aus England eingeflogen.
Ja, zum Glück haben wir jetzt mehr Platz für die, ne?
Hä?
Hä? Ja, England? Na, egal.
Ach, wir haben übrigens ganz viele neue Sachen vorbereitet.
Neue Shows.
Neue Aktionen.
Neue Stimmen.
Neue Sounds.
Neue Probleme.
Wow, okay, das klang jetzt ja, so klang es noch bei UFM, kurz bevor es für den Jugendsender zu Ende ging und etwas Neues startet. Am Morgen des 1. Juni 2026, pünktlich um 5 Uhr, war es dann soweit, die neu formierte Jugendwelle, das Ding, ging auf Sendung. Das Ding ist ein Kooperationsprojekt von SWR, HR sowie SR. Die ARD-Anstalten bündeln mit diesem Schritt ihre bisherigen Angebote, das Ding, UFM und unser Ding, zu einem gemeinsamen Angebot für junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren. Was ist das für ein Signal für den Radiomarkt der jungen Wellen? Das habe ich mit Tom Köln besprochen, Programmchef der Jugendwelle Fritz vom RBB, der vor seiner Zeit hier bei Fritz auch in Baden-Baden für das Ding gearbeitet hat. Von ihm wollte ich wissen, Radio bietet ja auch immer eine starke regionale Identifikation. Geht das denn noch bei so einem Zusammenschluss von 3 Landesrundfunkanstalten?
Also ich glaube jetzt mit dem Blick auf diese 3 Sendegebiete, die du gesagt hast, nämlich Hessen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, geht es ehrlicherweise ganz gut, weil es ist ein ländlich geprägter Raum mit Ballungszentren. Sie sind sich in den Strukturen, so in der Bevölkerungsstruktur und wie diese Länder, diese Bundesländer ticken, die sind schon ähnlich gestrickt. Da ist jetzt NRW oder auch wenn du Berlin und Brandenburg nimmst, also von Megametropole, die Abbruchkante zu Brandenburg, ist eine deutlich größere Herausforderung als für diese Flächenländer. Und deshalb glaube ich, du kannst da voll gut machen. Und das Ding hat es auch in den vergangenen Jahren schon gemacht. Die hatten unter anderem Regionalreporter in den SWR-Studios in Mannheim, in Karlsruhe, in Freiburg und hatten dadurch schon auch ein großes Netzwerk, auch von Kolleginnen und Kollegen, quer verteilt übers Sendegebiet. Und als ich damals noch Reporter war, kam wirklich, da ist man von Koblenz bis zum Bodensee unterwegs gewesen. Mannheim, Stuttgart, Auto, Bahn. Das war alles gar kein Thema. Also wir waren auch da überall und haben überall Themen gepickt und haben geguckt, ob man das Thema wirklich, muss man es jetzt, ich sag mal, aus Baden-Baden, wo der SWR sitzt und seinen Standort hat, machen oder können wir das verbinden und machen ein paar mehr Themen aus Koblenz und haben dadurch die Region, finde ich, gut abgebildet. Damals waren immer auch noch Thema Ortsmarken im Radio immer wichtig. Kennt ihr alle, wenn wir jetzt zum Beispiel im Wetter sagen, in Cottbus sind es 7 Grad, auch damit stiftet man natürlich Regionalität. Bei den Programmen jetzt wird es auch geschafft durch regionale Nachrichten, die ja auseinandergeschaltet werden. Ich glaube, ein anderer Punkt wäre tatsächlich noch gewesen, wenn Bayern oder eben NRW dabei gewesen wären, weil diese Bundesländer einfach tatsächlich noch mal ganz andere regionale Bedingungen haben. Aber ich glaube, jetzt auf die Bundesländer geguckt, klappt es schon ganz gut. Wobei man Saarland ein bisschen ausklammern muss, weil die sich jetzt auch in dieser Kooperation, wenn ich es richtig verstanden habe, ein bisschen mehr Regionalität leisten.
Ein Grund auch für diese Zusammenlegung ist, dass man sagt, man möchte zum einen natürlich sparen, aber eben auch einen stärkeren Fokus noch auf digitale Produkte für die junge Zielgruppe legen. Ist im Digitalen dann der regionale Bezug eh nicht mehr so wichtig?
Also für größere Formate, die im deutschsprachigen Raum anschlussfähig sind, würde ich das unterschreiben. Weil das Ding, auch da wieder nochmal hingeguckt, die haben sehr früh angefangen, so für Ballungsräume eigene zum Beispiel Instagram-Profile zu machen. Das heißt, die haben einen eigenen Kanal für Stuttgart und haben dadurch da digital regionale Inhalte schon sehr zielgenau, vielleicht jetzt nicht für die Masse an Menschen, aber für die genau richtigen, die sie adressiert haben, haben die dieses Thema, finde ich, Regionalität nochmal anders gelebt und finde, haben das auch stark gemacht. Deshalb muss man da ein bisschen differenzieren. Finde jetzt im Social, gibt es da echt coole Konzepte, wie gesagt, Ballungsräume, extra Kanäle, die dann wirklich nur für Mannheim, nur für Stuttgart oder den Raum rings um Koblenz sprechen. Und bei anderen Sachen, die wirklich deutschlandweit anschlussfähiger sind, wir sind zum Beispiel, jetzt haben eine Kooperation mit das Ding, die wird jetzt in diesem Sommer wieder veröffentlicht. Das heißt, Oma, lass reden. Da geht es um eine Oma, die eine DDR-Biografie hat und ein Interviewformat führt mit ihrer Enkeltochter, die die Hostin ist. Und so eine Formate sind natürlich, die sprechen deutschlandweit das Publikum an und für uns dann auch eine gute Kooperation, weil wir hier als Fritz und im RBB-Sendegebiet einfach genau da sind, wo die Oma mal herkam und glauben, dass es da zum Beispiel auch ein Fit gibt. Also es kommt echt aufs Format an. Und glaube, kann auch genauso gut skaliert werden.
Es ist natürlich auch zeitgemäß, über mehrere Standorte hinweg zu arbeiten. Das ist ja etwas, was man nicht nur bei den Landesrundfunkanstalten macht, sondern mittlerweile überall. Trotzdem ist Radio natürlich sehr geprägt auch über so ein Wir-Gefühl, ne? Und dieses Wir-Gefühl entsteht natürlich auch durch das Programm selber, das sich dann da transportiert, eben nach außen an die Hörerinnen und Hörer. Würdest du sagen, das funktioniert auch in so einem Modell?
Also ich glaube, wir haben alle unsere Erfahrungen oder viele von uns haben eine Erfahrung gemacht, wie es war, zu Corona zu arbeiten, und ich finde, das hat auch die redaktionelle Arbeit komplett verändert, weil wir heute schon sehr viel häufiger hybrid miteinander arbeiten können, was man wirklich sagen muss, was auch ein Vorteil ist, weil du hast trotzdem jetzt erstmal innerredaktionell gedacht, kommst du sehr schnell zusammen. Was fehlt und was man auch hier bei Fritz gemerkt hat, sind einfach die Begegnungen an der Kaffeemaschine, dass die Menschen zusammen Mittagspause machen. Die spielen jetzt innerredaktionell, glaube ich, schon noch eine Rolle. Dafür weiß ich auch von den Kollegen, dass die auch ein Teamtreffen gemacht haben, wo alle, die an dem Produkt arbeiten, sich getroffen haben und das auch regelmäßig fortführen wollen, dass man einfach noch persönliche Kontakte hat, die nicht nur immer so ein Arbeitsthema haben. Wir treffen uns zu Thema XY, reden darüber 15 Minuten, gehen alle wieder auseinander und dann war es dabei. Ich glaube tatsächlich, dass so diese persönlichen Begegnungen gerade beim Radio noch eine übergeordnete Rolle spielen. Ich glaube, bei Programmen kann man schon stark machen, dass du es eben auch mit dem Hörerinnenkontakt machst. Also wenn du irgendwo ein Event, ein Podcast-Festival, dann hast du da natürlich einmal Begegnungen mit den Leuten, die das feiern und gut finden, und zum anderen trifft sich da ja auch das Team. Und glaub, du kannst so eine Momente im Arbeitsalltag gut schaffen. Und es ist aber trotzdem auch, wir haben es voll gelernt, finde ich, hybrid zu arbeiten. Und da glaube ich, durch eine klare Arbeitsteilung, die ja in ihrer Kooperation als Dreierkonstellation geschaffen haben, dass es ganz gut gehen müsste.
Die Kooperation für das Ding gilt innerhalb der ARD als bislang ziemlich einmalig im Radiobereich. Wie wichtig sind denn solche Kooperationen für Fritz im Sendegebiet in Berlin und Brandenburg und darüber hinaus?
Mega wichtig. Also Kooperation, jetzt zum Beispiel geguckt auf die LAA, hatte ich gerade schon gesagt, wir kooperieren mit dem SWR, ist jetzt nicht unser Nachbar, aber jetzt jüngst haben wir zum Beispiel mit den Kollegen von MDR Sputnik kooperiert. Die machen 3 Tage Festivalprogramm, schicken da Maus und Mensch nach Bitterfeld, wo das Sputnik Spring Break stattfindet. Da haben wir 3 Tage lang von mit über tragen und das Programm, alle Frequenzen von Fritz dafür freigemacht und haben da eine Kooperation. Aber jetzt mal auf Berlin und Brandenburg geblickt, glaube ich, sind unsere festesten Partnerinnen, die wir so suchen, sind in der Kultur, bei Veranstaltern, sind die Jugendclubs mal mehr oder weniger im ländlichen Raum natürlich schwieriger für uns zu erreichen, die Landesjugendringe. Also ich sag mal, wir sind bemüht und bestrebt, Kooperation mit allen Menschen zu haben, die die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit lieben und uns da unterstützen. Und deshalb spielt es für uns eine Riesenrolle, dass wir Partner haben, die jenseits unserer öffentlich-rechtlichen Strukturen sind.
Fritz-Programmchef Tom Kölm über die neue fusionierte Jugendwelle Das Ding und die Bedeutung von Kooperationen für Fritz auch hier im Raum Berlin-Brandenburg. Und es ist nicht die einzige große Veränderung in der Radiowelt in dieser Woche. Mehr dazu gleich in den Medien-News.
Radio 1 Medienmagazin. Die Medien-News der Woche.
Aus für Cosmo, der mehrsprachige und interkulturelle Radiosender von WDR, Radio Bremen und RBB, wird zum 1. April 2027 eingestellt. Künftig soll das Angebot nur noch als Hip-Hop-orientiertes Unterprogramm von 1Live unter dem Namen 1Live Street weitergeführt werden. Die Entscheidung sorgt für Kritik, insbesondere weil sich Cosmo gezielt an Menschen mit Migrationsgeschichte richtete und als wichtige Plattform für kulturelle Vielfalt gilt. Angesichts gesellschaftlicher Debatten über Integration und eines Erstarkens rechter Kräfte wird das Ende von Cosmo von vielen als problematisches Signal gewertet. Der RBB steigt aus Kostengründen aus der Kooperation aus. Die Einstellung von Cosmo fällt zusammen mit einer weiteren geplanten Änderung des RBB-Staatsvertrags, dessen Novelle erst 2024 in Kraft getreten war. Künftig soll der Sender nur noch 6 statt 7 Radioprogramme anbieten. Themen kultureller Vielfalt sollen beim RBB künftig vor allem über den Kultursender Radio 3 abgebildet werden. Die Internetnutzung in Deutschland geht zurück. Das zeigt die aktuelle repräsentative Postbank-Digitalstudie 2026. Demnach verbringen die Menschen hierzulande im Durchschnitt rund 67 Stunden pro Woche online, etwa 5 Stunden weniger als noch im Vorjahr. Als einen wichtigen Grund nennt die Studie digitale Erschöpfung. Vor allem Menschen unter 40 Jahren reduzieren ihre Online-Zeit bewusst. Insgesamt wünschen sich 17% der Befragten, weniger Zeit im Netz zu verbringen. Wer seinen Internetkonsum bereits eingeschränkt hat, nennt vor allem den Wunsch nach mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys sowie weniger Ablenkung im Alltag als Gründe. Auch gesundheitliche Aspekte und der Wunsch nach mehr Konzentration spielen dabei eine wichtige Rolle. Soziale Netzwerke setzen ihre eigenen Regeln gegen Hassrede, Gewalt und kriminelle Inhalte oft nicht konsequent durch. Das berichtet in dieser Woche netzpolitik.org. Hintergrund ist der neue Transparenzbericht des Appeals Center Europe, einer unabhängigen EU-Schlichtungsstelle für Beschwerden gegen Moderationsentscheidungen von Plattformen wie Facebook, Instagram, TikTok oder YouTube. In 70% der geprüften Fälle von gemeldeter Hassrede und in 75% der Fälle mit Gewalt oder Kriminalitätsbezug hätten die Inhalte nach Einschätzung der Stelle gelöscht werden müssen. Allerdings konnten die Expertinnen und Experten nur knapp 3.000 von mehr als 10.000 Beschwerden tatsächlich prüfen, weil die Plattformen die beanstandeten Inhalte meist nicht herausgaben. Auch bei gesperrten Konten fehlt häufig die Grundlage für eine Überprüfung. Besonders Meta stellte die nötigen Informationen nur in wenigen Fällen bereit. Hinzu kommt, die Entscheidungen des Appeal Center sind nicht bindend. Zwar müssen sich die Plattformen damit befassen, sie können sie aber auch ignorieren. Nach Angaben der Schlichtungsstelle werden entsprechende Empfehlungen bislang nur selten umgesetzt. Und das war's für heute vom Medienmagazin hier bei Radio 1. Nächste Woche dann mit einem Redaktionsbesuch im RTL-Hauptstadtstudio. Darauf dürfen Sie sich also freuen. Und jetzt freuen Sie sich auf die Tanzhalle. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Ich bin Theresa Sickert. Wir hören uns im Radio und sehen uns im Netz. Machen Sie es gut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.